Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das sind Uwe Martin und ich. Uwe Martin ist Ortsamtsleiter, zuständig für die Neustadt und für Woltmershausen. Hallo, Herr Martin.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Martin, Sie wissen, dass Sie einen Namensvetter haben, der auch Ortsamtsleiter war, ne?
Ja, das weiß ich. Und wir haben auch eine gemeinsame Geschichte. Er war auch früher Gesellschafter bei Quartier GmbH, meiner vorherigen Arbeitsstelle.
Da waren Sie Geschäftsführer?
Da war ich Geschäftsführer. Mhm. Und wir haben sogar denselben Hausarzt.
Das ist ja lustig, ne? Ich meine, dass Uwe Martin Name ist, der öfter vorkommt. Ja, aber dass zwei Ortsamtsleiter, der eine ist also schon 2015, der war in Hochding Ortsamtsleiter, schon 2015 in Rente gegangen. Aber trotzdem eine Namensdoppelung so gibt es nicht so oft. Ich wollte fragen, ob Sie den kennen, den
ja, Martin. Ich habe auch als Künstler mit ihm zu tun gehabt. Ich habe in meiner frühen Zeit auch Kinderkulturprojekte gemacht und dann auch in Hochding mal ein Projekt im Kindergarten gemacht. Da hatten wir Kontakt.
Da haben Sie aber noch nicht geahnt und deswegen wahrscheinlich auch nicht gefragt, wie das ist, Ortsamtsleiter zu sein, ne?
Das habe ich nicht geahnt. Das war für mich auch eine relativ überraschende Entwicklung, dass das dann so gekommen ist. Also wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, ob ich irgendwann Ortsamtsleiter oder Beamter werde, hätte ich nur mit den Schultern gezuckt und gefragt, wer kommt auf die Idee.
Das sind Sie aber jetzt, und zwar fast genau seit 2 Jahren, nämlich seit 1. August 2022. Was für eine Zwischenbilanz ziehen Sie denn? Ihre Amtszeit sind 10 Jahre, ein Fünftel ist rum, ist nicht viel, aber kann man ja schon. Haben Sie jetzt sozusagen die Einarbeitungsphase abgeschlossen oder sind Sie schon viel weiter? Oder wo stehen Sie und was würden Sie nach 2 Jahren ungefähr sagen?
Also ich glaube, die Einarbeitungszeit habe ich jetzt abgeschlossen. Die Übergabe der Projekte und Prozesse war ein bisschen aufwendig. Es war noch Corona. Mhm. Wir hatten noch die Situation, dass meine Vorgängerin auch noch an Corona erkrankt war. Die ganzen Prozesse der Übergabe haben sich sehr schwierig gestaltet. Das Team war ziemlich schwierig und so langsam habe ich das Gefühl, dass das gut funktioniert. Also wieder ein neu besetztes Team im Ortsamt, auch ein paar Ältere, die da schon viele, viele Jahre sind.
Eine gute Mischung also aus Erfahrung und
genau, neuem. Genau, das harmoniert wunderbar. So. Da bin ich sehr froh, dass das so gut funktioniert.
Haben Sie denn genug? Vor einem Jahr wurde ja mal Klage geführt, dass Sie nicht genug Mitarbeiter haben und dass die Beiräte da sozusagen Alarm geschlagen haben?
Das ist jetzt so, dass die alle Stellen besetzt sind. Mhm. Im Moment ist noch ein Kollege im Sabbatical, aber der kommt jetzt in 8 Wochen wieder und dann ist das Ortsamt voll ausgestattet. Und ich freue mich auch, weil die Mischung wirklich gut ist und die Leute auch Lust haben, an diesen komplexen Problemen, die so ein Ortsamt bewältigen muss, dann zu arbeiten. Also wir haben ja viele Fragestellungen, die den Stadtteil bewegen und wo viel zu tun ist. Und da haben die Leute, die Mitarbeiterinnen schon signalisiert, dass sie Lust drauf haben, diese Prozesse dann auch mitzubearbeiten.
Was ist denn nach den 2 Jahren anders, als Sie dachten, im Positiven wie im Negativen? Oder gibt es da eigentlich nichts?
Naja, vor 2 Jahren hatte ich noch nicht so richtig die Vorstellung, was da jetzt alles so auf mich zukommt. Ich komme aus der Kultur, da war auch der Umgang ein bisschen anderer. Also im politischen Raum unterwegs zu sein, heißt dann erstmal nochmal sich zu rüsten für bestimmte Auseinandersetzungen.
Das heißt, der Ton ist rauer?
Der Ton ist rauer.
Ja, das
der
kann
ist,
ich mir vorstellen.
Auch von Auseinandersetzungen auf eine andere Art geprägt. In Kultur ist es dann immer kooperativ. Man weiß, dass man Prozesse, die anderen Prozesse unterstützt, dass man kooperativ ist, dass man versucht, gemeinsam Dinge zu entwickeln.
Ja, obwohl schon mit Hundekot hantiert wurde in der Kulturszene. Es ist also nicht immer so.
Ja gut, also es gibt sicherlich Ausnahmen, extrovertierte Erscheinungen. Aber auf der Ebene, wo ich gearbeitet habe, war eben Kooperation ein ganz wichtiges Stichwort. Ich habe ja auch bei Stadtkultur als Vorstand gearbeitet. Da ging es darum, die ganzen Einrichtungen in der Stadt zu vernetzen. Das sind so Sachen, da habe ich dazu lernen müssen.
Das heißt, der Ton ist rauer und vor allen Dingen, es geht oft um politische Taktik, ne? Das ist ja, wo man denkt, sachlich versteht man nicht so richtig, was da los ist, aber es geht um politische Strategie oder
ja,
so.
Um Positionierung, um
Sichtbarkeit. Das ist manchmal, glaube ich, nervig, oder?
Genau, und das sind dann so Momente, wo man dann manchmal denkt, ach, die Äußerung hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, die fördert jetzt nicht die Zielerreichung oder ist jetzt gerade nicht am richtigen Platz. Aber das ist der politische Raum, die Auseinandersetzung gehört dazu. Und das zu lernen und auszuhalten, war auch ein Moment.
Ja, oder also, einen Antrag abzulehnen aus taktischen Gründen, obwohl man eigentlich nichts dagegen haben kann, weil man der anderen Seite den Erfolg nicht gönnt. Das gibt's ja nur auch, ne?
Aber ich glaube, das ist jetzt auf der kommunalpolitischen Ebene so. Jetzt nicht so eine große, nicht, spielt nicht so eine große Rolle. Ich glaube, die Beiräte sowohl in Woltmershausen als auch in der Neustadt haben in erster Linie schon das Interesse, etwas Gutes für den Stadtteil zu machen. Mhm. Und die Anträge, die dort behandelt werden, sind in der Regel ja auch Anträge, die das Zusammenleben fördern sollen, wo soziale Einrichtungen unterstützt werden oder Projekte, neue Bänke, neue Bäume. Das sind alles so Dinge, da gibt es eigentlich einen großen Konsens.
Mhm. Vielleicht nochmal, also was anders ist, dass da der Ton anders ist oder man taktisch anders mit Sachen umgeht. Das heißt, Sie mussten dickeres Fell entwickeln.
Ja, ja. Ja, das kann ich musste mich auf bestimmte Sitzungen anders vorbereiten, ja. Und eben auch so ein bisschen dieses strategische Denken erstmal lernen.
Aber das ist doch eine tolle Eigenschaft eigentlich, oder? Wenn man ein dickeres Fell entwickeln kann.
Ja, ich habe schon viele, viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Alter noch so schnell so viel lernen muss. Also die letzten 2 Jahre waren sehr lehrreich.
Aber im Positiven?
Im Positiven. Oder? Ah, ja. Ich finde das auch sehr positiv. Ja. Also dieses auch Wachsen an den Herausforderungen ist eine Sache, die mich eigentlich in meinem Leben begleitet hat. Ich habe mehr als 5 Jahre nie in einer Einrichtung gearbeitet. Insofern gibt es immer was Neues, ja, was mich antreibt. Und das war jetzt dann auch beim Ortsamtsleiterjob auch so.
Ja, ich meine, wenn man lernt, souverän sich das nicht zu Herzen zu nehmen sozusagen, nur das nicht an sich ranzulassen und souveräner damit umzugehen, das ist ja eine sehr positive Eigenschaft, die ja nie schaden kann. Ne?
Ja.
Das finde ich schon toll, wenn man sowas durch die Praxis lernt, auch wenn es am Anfang schwer ist.
Es ist, wenn man es dann im Ausprobieren lernt, manchmal ein bisschen schwerer.
Sie sagen, Sie haben keinen Job oder keine Position länger gehabt als 5 Jahre, aber jetzt im Ortsamt wollen Sie doch länger bleiben, oder? Sonst wären Sie ja fast erst in der Mitte.
Nein, ich habe schon geplant, dass das jetzt mein letzter Job sein soll.
Aber 10 Jahre voll machen,
ja,
oder?
Ja.
Sie sind 59?
Ich bin inzwischen schon 60.
Ah ja, 60. Ja, ja, dann, dann wären Sie ja sogar, dann wären es ja noch 8 Jahre, dann wären Sie ja sogar 68. Aber das gibt's, ne? Da gibt es ja auch andere Ortsamtsleiter, die...
Wie sich das zum Handeln entwickelt, da schaue ich erstmal.
Vielleicht noch mal, was Sie vorher gemacht haben. Sie waren Geschäftsführer bei der gemeinnützigen Gesellschaft Quartier. Sie waren Geschäftsführer beim Bundesverband Bildender Künstler. Sie waren Geschäftsführer in der Schwankhalle.
Ja.
Haus am Deich auch Geschäftsführer?
Nee, beim Haus am Deich habe ich im Vorstand mitgearbeitet. Oh ja. Das war ganz zu Beginn.
Mhm. Sie haben Bildende Künste studiert in Bremen an der Hochschule für Künste.
Ja.
Und zwar das Fach Freie Kunst.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu dem, und danach noch Kulturmanagement, dadurch sich qualifiziert für diese ganze Geschäftsführerposition, weil ich glaube, es gibt wenig Künstler, die mal eben so eine Geschäftsführung übernehmen können, oder?
Naja, das war schon auch eine meiner Interessen schon während des Studiums, dass ich mich für so organisatorische Dinge interessiert habe. Ich war in Fachbereichsgremien und habe dann... auch schnell beim BBK im Vorstand mitgearbeitet. Und dann
Berufsverband Bildender Künstler.
Genau, dann kommen solche Dinge dazu. Das Kulturmanagement-Studium war dann ein Baustein.
Ist das auch in Bremen?
Ja, das war dieser Studiengang Kulturmanagement von der Hochschule Bremen, der gerade eingerichtet wurde.
Ah ja, verstehe. Auf jeden Fall haben Sie tatsächlich aber auch als freischaffender Künstler gearbeitet eine Zeit lang. Darüber wollte ich mit Ihnen reden und ich habe gegoogelt und habe gedacht, wo finde ich Werke von Uwe Martin? Ich habe ein einziges gefunden und zwar eine Tuschezeichnung für ein Gedichtband von einer Frau Burand.
Ja.
Können Sie sich da noch dran erinnern?
Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil das ist eine Arbeit, die sehr aktuell war, weil ich jetzt erst vor kurzem eine Ausstellung bei Tillmann Roth-Hermel in der Galerie am Schwarzen Meer hatte, wo ich 120 Zeichnungen gezeigt habe, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind.
Ah ja, das heißt, Sie sind noch tätig? Sie zeichnen noch?
Ich habe während meiner Zeit bei Quartier GmbH noch gezeichnet.
Ja.
Das war so ein bisschen immer noch auch so eine Sehnsucht, dass ich auch künstlerisch mich noch ausdrücken wollte. Seit ich Ortsamtleiter bin, schaffe ich das nur noch sehr viel weniger.
Ja. Aber Sie zeichnen. Zeichnen Sie mit Tusche, auch mit Tusche vermute ich mal. Ne? Was ist Ihre Hauptkunst?
Also,
stimmt das überhaupt Zeichnen, dass das ist, was Sie am meisten...
Nein, ich habe eher so Zyklen, in denen ich arbeite. Mhm. Das sind aber alles Arbeiten, die jetzt schon während meines Studiums und kurz danach entstanden sind. Waren das immer so Arbeitsblöcke? Mhm. Ich beschreibe das immer so ein bisschen als Denken im Material. Also ich habe zum Beispiel angefangen, aus Millimeterpapier Objekte zu flechten, die dann so ein bisschen aussahen wie Organe, die ich dann in so Glaskuben präsentiert habe. Ich habe Ölfarbe auf Glasplatten montiert und ich habe Aquarellzeichnungen gemacht von einem grauen Raum, der von den Außenmaßen immer gleich war, wo sich nur die Wände und Türen im Raum verschoben haben. Das sind alles sehr konzeptionelle Geschichten, aber das ist auch sehr lange her. Alles.
Was hat Ihnen denn am meisten gelegen? Also was ist sozusagen das, wenn ich jetzt sagen würde, ich gebe Ihnen 5 Stunden Zeit, leben Sie sich aus als Künstler, was würden Sie denn machen?
Dann würde ich über Kunst nachdenken.
Ach so, weil das Flechten mit Millimeterpapier, das macht man ja nicht mal eben so ein Objekt, vermute ich mal. Ne? Das ist ja relativ aufwendig. Ne? Ja. Oder das, was Sie sagen mit den Ölfarben, das hört sich auch mit Glas, das hört sich auch sehr aufwendig an. Eine Tuschezeichnung, ich will nicht sagen, dass das flott geht, weil das ist natürlich, steckt viel mehr Arbeit drin, als man so meint, aber natürlich viel einfacher herzustellen, ne?
Ja, das ist vom Aufwand her, also für mich war zum Beispiel bei dem Flechten auch der meditative Moment, das Denken über Kunst, während man das Millimeter verpflichtet, ein guter Moment, auch bei der Ölfarbe, das waren dann Trocknungsprozesse, da konnte man auch viel über Kunst nachdenken. Bei den Tuschezeichnungen ist es so, das hat sich dann so ein bisschen an meinen Arbeitsrhythmus auch angepasst, da ich nicht mehr die Zeit hatte, viel über Kunst nachzudenken und im Atelier zu sitzen, habe ich bei mir im Zimmer einen Tisch, wo immer ein Blatt Papier und ein Glas Wasser steht und dann konnte ich sozusagen den Pinsel eintunken und mir sagen, jetzt sind 3 Minuten Zeit, eine Zeichnung zu machen.
Ja, verstehe. Mhm.
Und dann habe ich die Zeichnung trocknen lassen, dann habe ich in 3 Tagen oder manchmal auch erst in 3 Wochen wieder drauf geguckt und gesagt, so, dieser Zeichnung fehlt jetzt noch der Aspekt oder der Aspekt. Und dann habe ich da immer nur in so ganz kurzen Arbeitsschritten dran gearbeitet und das aber über einen sehr langen Zeitraum. Da sind dann 150 Zeichnungen entstanden, die dann für mich auch irgendwann abgeschlossen waren. Irgendwann war der Prozess dann durch. Aber es waren 5 Jahre, wo ich damit mich beschäftigt hat.
Sind die denn noch zu sehen am Schwarzen Meer?
Nee, die sind jetzt nicht mehr zu sehen.
Ja, schade. Wenn man was von ihnen sehen will, dann kann man erstmal nach dem Band suchen. Da sieht man nämlich den Titel. Da sind ja in dem Band wahrscheinlich auch noch...
Genau, da sind 13 Zeichen.
Die konnte ich jetzt leider nicht sehen. Aber wenn man was von ihnen sehen will, geht nicht. Oder nee, muss man bei ihnen zu Hause klingeln, was sie ja wahrscheinlich auch nicht wollen. Oder verkaufen sie noch, könnte
nein,
ich
ihr... Nein.
Also die,
ja, das also ist die künstlerische schade. Tätigkeit, ja, liegt ja, bei mir im Keller. Und,
vielleicht in der Zukunft.
Genau, ich werde irgendwann auch wieder ein Atelier haben, da bin ich mir ganz sicher.
Oh ja, gut. Sie waren also eine Zeit als freischaffender Künstler tätig. Kann man denn davon leben? Weil das ist ja wirklich schwer, muss man sagen, sich einen richtigen Namen zu machen. Ich meine, schon mit seinen 150 Zeichnungen oder 130 in einer Galerie auszustellen, ist ja nun nicht jedem Absolventen der Hochschule für Künste gegeben. Viele wechseln ja dann auch, gehen in andere Branchen oder so, weil das wirklich ein hartes Brot ist, muss man ja tatsächlich sagen. Ne? Ja. Viel Enthusiasmus zu, muss man mit dem Herzen machen und so. Konnten Sie davon leben und wenn, wie haben Sie das geschafft?
Also ich habe davon nicht gelebt. Ich habe nebenbei eben dann im Künstlerhaus am Deich Künstlerförderung gehabt und habe unter der Künstlerförderungsschiene damals gearbeitet. Und das war eben auch ein Grund, ich habe dann Familie gegründet. Ich habe 2 wunderbare große Söhne. Und dann war klar, dass ich mit der Kunst das nicht tun kann. Ich wollte aber auch nicht jetzt irgendwas anderes machen. Deswegen die Nähe zum Organisatorischen im künstlerischen Raum. Also alle meine Jobs waren eben immer im Bereich Kunst, Kultur. Und da war dann eben auch Geld zu verdienen.
Haben Sie denn Studienkollegen, die sozusagen namhafte Künstler geworden sind, die davon leben können? Gibt es da irgendjemanden, von dem Sie das wissen?
Es gibt sicherlich in Bremen 1, 2, 3 Künstler, die von ihrer Kunst gut leben
können. Ja, oder die vielleicht woanders hingegangen sind, das weiß man ja immer nicht
so genau. Ne? Ich habe zu den Kolleginnen, mit denen ich zusammen studiert habe, fast gar keinen Kontakt mehr, weil die sind alle damals nach Berlin gegangen, weil das war die Stadt, wo sozusagen die Kunst gebrannt hat. Genau. Und, dann sind die Kontakte auseinandergegangen, weil ich einen anderen Lebensweg eingeschlagen habe mit Frau und 2 Kindern. Und einen festen Job und dann hat sich das alles so ein bisschen aufgelöst.
Ist Bremen kein Platz, um als Künstler durchzustarten? Muss man tatsächlich in so eine Kunstmetropole wie Berlin gehen? Natürlich, da hat man wahrscheinlich mehr Ausstellungsmöglichkeiten zum Beispiel.
Ja, man ist in einem anderen Netzwerk, man hat andere Kontakte. Da kann ich im Grunde auch nicht viel zu sagen, weil ich bin ja kein Künstler geworden.
Nee, aber so ein bisschen kriegen Sie ja mit Sicherheit, Sie lesen doch bestimmt Art oder so, oder? Kommen Sie nicht zu?
Nee, jedenfalls.
So ein bisschen kriegt man ja, wenn man, weiß ich nicht, Titel, Thesen, Temperamente guckt oder was es auch immer so gibt, so ein bisschen kriegt man wahrscheinlich noch mit. Aber Bremen ist da nicht der Place to be, oder?
Also für eine große künstlerische Karriere
wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Es gibt natürlich ein paar. Herr Schwonkowski hat in Bremen gelebt und hat eine große Karriere gemacht. Aber diese Karrieren lassen sich sicherlich an ein, zwei Händen abzählen. Mhm. Für junge Künstler ist es, glaube ich, ist es schon ein interessanter Ort, weil man hier natürlich auch gute Erfahrungen machen kann. Und die Netzwerke sind heutzutage auch andere als in den 90er Jahren. Mm. Also da hat sich auch was verändert.
Mm. Es kommt ja viel auch auf Stipendien und so weiter an, so Arbeitsstipendien, ne, die man kriegen kann. Da gibt es ja interessanterweise auch kleine Nester in Hessen, die sowas machen. Ja. Und dann darf man da für ein Jahr wohnen und halt arbeiten. Sowas ist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob hat Bremen überhaupt so ein Künstlerstipendium? Das wüsste ich nicht mal. Wahrscheinlich ja schon, aber nicht, dass mir das jetzt bekannt wäre. Hat sowas?
Ja, okay.
Würden Sie trotzdem, wenn ich Ihr Sohn wäre und wäre 18 und würde sagen, Vater, ich studiere Kunst, würden Sie sagen, ja, nur zu, aber weiß ich nicht, ob da was gründet, dann erstmal keine Familie oder was würden Sie sagen?
Also ich würde sagen, mach es. Mhm. Meine Kinder haben es nicht gemacht. Mhm. Ich habe es gemacht, ist aber auch so ein bisschen, jeder Lebensweg ist ja individuell. Ich habe für mich da sehr viel draus gezogen, bin aber auch ein, sage ich mal, Spätentwickler. Ich habe vorher viele andere Erfahrungen gemacht, bin dann nach Bremen gekommen, habe Kunst studiert, um dann...
Ach, Sie haben vorher gejobbt oder was haben Sie vorher gemacht? Oder eine Ausbildung?
Ich habe vorher... war ich eingeschrieben als Student, habe aber das Studium nicht richtig ernsthaft betrieben.
Was hatten Sie?
Ich habe Sozialwissenschaft in Göttingen studiert.
Ah, ja.
Ich
in kam Göttingen aus sind Göttingen, Sie auch geboren.
Ja, genau. Und habe da Sozialwissenschaft studiert, habe dann aber alle möglichen anderen Jobs gemacht und dann irgendwann festgestellt, okay, so wird das mit dem Beruf nichts in Göttingen. Du musst jetzt irgendwie weg und was interessiert dich? Ja, Kunst interessiert dich. Dann habe ich eine Freundin in Bremen besucht. Und dann hat sich das ergeben, dass hier eine Kunsthochschule ist und so haben sich die Dinge dann ergeben.
Ja, da muss man eine Aufnahmeprüfung machen, ne? Ja. Das heißt, Sie haben vorher schon, waren schon künstlerisch tätig.
Ja, ja, ich war die ganze Zeit künstlerisch tätig. Das war schon mein größtes Interesse.
Ja.
Und dann eben auch zu merken, an der Kunsthochschule in diese Welt einzutauchen, fand ich total spannend. Mhm. Und der Gedanke, mich damit finanzieren zu müssen, den habe ich eigentlich nicht vor Augen.
Es war ein Neigungsstudium, wie man das immer so schön nennt, und nicht ein Verdienststudium. Ja. Dann machen die meisten ja Jura oder BWL. Oder
genau, und dafür wäre ich nicht geeignet.
Ja, verstehe. So, jetzt kommen wir vielleicht mal zu Ihrer Auffassung Ihres Amtes. Sie haben mal in einem Interview ganz am Anfang, da hatten Sie das Amt übernommen, gesagt, Sie wären kein Stadtteilbürgermeister. Oft ist das ja so, dass Ortsamtsleiter so bezeichnet werden. Das war im Viertel zum Beispiel immer so. Der sogenannte Viertelbürgermeister Robert Bücking war der Viertelbürgermeister. Wieso betonen Sie das so, dass Sie nicht der Stadtteilbürgermeister sind? Ich meine, Sie sind kein Bürgermeister. Und der Bürgermeister in Bremen hat ja sowieso noch nicht mal Durchgriffsrechte, was hier alle wissen, sondern ist einer untergleichen. Ne? Deswegen, wieso haben Sie das da betont?
Weil ich es für mich wichtig finde, diese Moderatorenrolle, dieses Vermittelnde, auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ich arbeite auf einer Dienstleistungsebene für Kommunalpolitik.
Mhm.
Diese Kommunalpolitik.
Nicht für Bürger?
Auch, aber für Kommunalpolitik. Diese Kommunalpolitik ist ehrenamtlich. Das heißt, das sind Menschen, die im Stadtteil leben, die sich ehrenamtlich für diesen Stadtteil engagieren.
Und gewählt sind von den Bewohnern?
Genau. Mhm. Wir haben eine parlamentarische Demokratie. Mhm. Das heißt, die Bürgerinnen sind gewählt. Und meine Rolle ist es dann, die Prozesse, die dort kommuniziert, diskutiert werden, zu unterstützen. Und dass die Menschen, die sich da engagieren, den Stadtteil und die Bedürfnisse im Stadtteil natürlich vor Augen haben, weil sie im Stadtteil leben, weil sie nah an den Menschen dran sind, vertrete ich natürlich auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger.
Aber manchmal müssen Sie nicht manchmal auch versuchen zu schlichten? Weil eigentlich würde man ja sagen, wenn Politik sich richtig in die Klamotten kriegt, dann ist das so. Dann ist ja eigentlich nicht ihr Job zu schlichten, weil das ist ja die Verantwortung der Beiräte. In Wirklichkeit ist aber auch ihr Interesse, den Stadtteil voranzubringen, weil nämlich sonst die ganzen Bürger bei Ihnen auch auf der Matte stehen und sagen, da geht's gar nicht voran. Also ein bisschen mehr als Moderator ist es schon, wenn man Moderator, also Schlichter, Streitschlichter könnten Sie auch sein müssen, ne?
Streitschlichter.
Oder Kompromissschmied.
Ja, bin ich nicht auf der politischen Ebene so sehr. Da finde ich, sollen die Fraktionen untereinander das aushandeln und Mehrheiten herstellen. Das ist ihr Geschäft.
Auch wenn sich's total verhakt. Na gut, das ist alles ein bisschen spekulativ.
Das ist spekulativ. Also ja. Die Praxis zeigt, dass sich Mehrheiten finden. Mhm. Und wenn sich keine Mehrheiten finden, weil die Sachlage so komplex ist, dann muss man länger dran arbeiten. Mhm. Wo ich als Schlichter aktiv bin, ist manchmal bei so Prozessen, wenn Bürgerinnen zum Beispiel eine Spielstraße sich wünschen.
Oder wenn Anwohner sauer sind, weil ein Glascontainer vor der Tür steht.
Genau. Und dann sozusagen zu gucken, was braucht es, also bei der Spielstraße zum Beispiel, wie schafft man es sozusagen, der Konflikt, der innerhalb der Straße plötzlich entsteht, weil da sind Leute, die wollen ihre Autos da parken und da sind Kinder, die auf der Straße, die da toben wollen. Da gibt es Konfliktlagen. Da ist es manchmal so, dass ich dann gefragt werde, ob ich Schlichtungsgespräche organisiere.
Ob man alle an den Tisch holt und so.
Genau, weiter, ne? Und zu gucken, bei so einem Glascontainer ist es natürlich auch eine Problematik. Da kann ich auch die Bürgerinnen und Bürger verstehen, dass der Lärm belästigt. Aber es ist auch so, dass der Stadtteil deutlich unterversorgt ist, was die Frequenz an Containerplätzen angeht. Und da muss man dann abwägen und gucken, wie kriegt man es hin, dass diese 10-Minuten-Regelung zum Einwerfen von Glas und Altkleidern im Umfang von 10 Minuten auch gewährleistet ist. Im Moment ist die Neustadt, was das angeht, am schlechtesten aufgestellt als alle anderen Stadtteile.
Na, das will keiner vor der Tür haben.
Genau.
Rotierende Glascontainer. Es gab doch eine Zeit lang so Bäume, es war irgendwie so ein Projekt, wo Bäume durch die Stadt geschoben wurden. Ich weiß nicht, ob die auch in der Neustadt gelandet sind, bestimmt.
Na, sie sollten mal.
In der Wolkestraße gesehen, habe gedacht, hoch, was ist das denn? Jedenfalls der verschiebbare Straßenbaum. Und sowas mit Glascontainern, Altkleidern, Containern, würden alle Bürger mal in ihrer Straße die Dinger stehen haben und alle wären dran. Ist das nicht eine geradezu salomonische Lösung?
Ja, da sind wir dann schnell an der Stelle, wo dann die Praxis diktiert, wir brauchen, wenn wir solche Plätze haben, bestimmte Rahmenbedingungen.
Ja, die Leute müssen wissen, wo sie stehen, sonst rennen sie immer hinterher. Ne?
Genau.
Aber das könnte man organisieren.
Und sie müssen erreichbar sein für einen LKW mit einer bestimmten Last, diesen Container hochheben muss. Da darf dann keine Straßenbahnlinie sein, weil dann Elektrogefahr ist von den Kabeln ausgeht. Also es sind viele, viele Aspekte, die das behindern. Und die Stadtreinigung ist sehr bemüht, überhaupt Plätze zu finden. Und es gibt nur sehr, sehr wenig Möglichkeiten, tatsächlich.
Da könnte man aber rotieren. Sagen Sie, das ist eigentlich eine gute Idee mit dem Rotieren. Dann hätte man ein Jahr Ruhe, dann.
Nein, es gibt leider nicht genug Plätze, um zu rotieren.
Nee.
Wenn es 20 Plätze mehr gäbe in der Neustadt, dann könnte man rotieren.
Aber wenn es drei gibt, dann wäre doch der an dem dritten wohnt, schon froh, wenn er wenigstens alle 3 Jahre nur dran wäre. Ne?
Ja, ja.
Naja, egal. Ist mir nur so durch den Kopf geschossen.
Gute Ideen kann man immer haben. Das ist immer das Einfachste.
Ich sollte mich im Beirat engagieren, aber ich wohne leider gar nicht in der Neustadt, noch nicht in Woltmarshausen. Sie haben ja in der Neustadt, das haben Sie auch mal gesagt, dass die Neustadt streitbarer ist, haben Sie ja eine ganze Menge von Sachen, über die gestritten wird. Und zwar nur zwei Sachen. Das eine ist die Deicherhöhung, also an der Neustadt oder die Platanen. Was sagen Sie eigentlich dazu? Gibt es da noch irgendwas, was dazu zu sagen wäre? Sie selber haben ja keine Meinung, ne?
Ich,
Oder? Wenn, dann bitte breiten Sie sie aus.
Also ich habe diesen Prozess übernommen mit der Aussage, das wird dich deine Amtszeit begleiten.
nur noch 8 Jahre, genau.
Genau. Ich habe dann mich so Stück für Stück in die Sachlage reingearbeitet und habe an Sitzungen teilgenommen und war sehr beeindruckt davon, wie kleinteilig und verantwortlich Planung stattfindet, um solch ein Riesenprojekt tatsächlich umzusetzen.
Also jetzt vom Bauressort aus?
Vom Bauressort aus, ja. Von der Planungsstrecke, Stadtstrecke. Wie viele Menschen da involviert sind, wie lange diese Planungen auch schon sind, wie detailliert diese Planungen sind, wie aufwendig es ist, diese Planung immer wieder anzupassen an sich verändernde Meereswasserspiegel und so weiter. Da habe ich das erste Mal gedacht, wow, was Verwaltung für ein Job ist und was Planung dann da auch tatsächlich leistet. Das fand ich sehr beeindruckend und für mich ist in dieser Beschäftigung mit diesen ganzen Details auch klar geworden, dass die Stadt Bremen dieses Projekt braucht, dass dieser Deich erhöht werden und sicher gemacht werden muss.
Ich glaube, das ist ja unstrittig. Die Frage ist nur, wie, ne?
Genau, das ist unstrittig und auch die Frage, wie, ist im Grunde schon gelöst, weil alle Aspekte, die den Erhalt der Platanen argumentieren, lassen sich mit wenigen Argumenten wegwischen.
Das sieht die BI ja ganz anders.
Das weiß ich, aber...
Konnten Sie da nicht, ist da, also ich frage mich immer, dass die natürlich jetzt sowieso, ne, jetzt sind sie, können, das Volksbegehren wird nichts, was sie sich ja gewünscht hätten, weiß man ja auch nicht, wie es ausgegangen wäre und ob dann wirklich, wenn es gegen die BI ausgegangen wäre, ob sie dann wirklich damit sich zufrieden geben, weiß ich nicht so genau. Es ist ja zu so einem Symbol geworden, ne, da, wo sehr viel Emotionen auch dranhängen. Das ist ja auch alte Bäume, wer will die schon gerne fällen. Aber dass da kein Weg ist, sozusagen die davon zu überzeugen. Woher kommt das? Also wie...
Das liegt an der Emotion, die Sie schon beschrieben haben. Irgendwann sind politische Prozesse nicht mehr rational zu bewältigen, sondern es geht dann nur noch um Emotionen. Und das war auch ein Moment, wo ich ein bisschen erschrocken war. Ich war 3 Monate im Amt und habe dann auf einer Veranstaltung bei Jokes, war ich als neuer Ortsamtsleiter, Kinderprojekt, ganz nett, war ich eingeladen, habe mich dann da hingesetzt und geguckt. Und dann kam eine ganz alte Bekannte auf mich zu und sagte, Uwe, ich habe gehört, du bist jetzt der Ortsamtsleiter. Du musst uns helfen. Die Platanen. Wenn die wegkommen, dann kette ich mich da dran. Und ich war so...
Ich rechne damit, dass das passiert.
Ja, ich war aber so erschrocken. Ich habe eine Frau viele Jahre nicht gesehen. Und diese Emotion, die in ihr steckte, war so groß, dass sie nicht mit mir normal Kontakt aufnehmen konnte, sondern sofort diesen Fokus hatte. Das war ein bisschen erschreckend. Und diese Emotionen zu moderieren, das ist eben auch mein Job. Das ist... bei der Stadtstrecke so, bei den Platanen, das ist beim Hohen Torspark so, das ist bei der Langemarkstraße.
Auch so ein Phänomen, finde ich.
Genau, da ist es auch sehr schnell, geht es ins Konfrontative. Entweder die oder die oder entweder die Umbenennung oder nicht. Und diese Haltung ist immer so fern von jeder Lösungsmöglichkeit.
Ich glaube, bei der Langemarkstraße finde ich so irritierend, dass eigentlich hätte man das schon längst regeln müssen, wie macht man sowas? Weil natürlich kann man als Anwohner das doof finden, ne? Man muss die ganzen Briefköpfe ändern, gerade Firmen, die Frage, wer darf da mitstimmen, die da wohnen, die da ihr Geschäft haben. Aber dass man als Hotel zum Beispiel das nicht toll findet, dass man alles ändern muss, das, oder das auch nicht einsieht, das kann man ja verstehen. Dass der Senat dann irgendwann damit um die Ecke kommt, zu sagen, so und so muss so ein Verfahren aussehen, die müssen alle befragt werden, was man ja eigentlich nur gut finden kann. Die Leute, die umbenennen wollen, finden es plötzlich aber nicht mehr gut, alle Bürger zu beteiligen, was aber trotzdem ja an sich eine gute Idee ist. Wieso soll man sowas nicht mehrheitlich entscheiden dürfen? Ne? Das finde ich, nee,
ja,
da bin ich falsch informiert.
Naja, es ist ein sehr komplexes Problem. Also,
aber eigentlich war es doch so, es gibt die Initiative, dann hat der Beirat zugestimmt, dann hat die Deputation zugestimmt, dann gab es Anwohner, die dagegen auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, sie klagen. Und dann hat der Senat gesagt, das geht nicht ohne Anwohnerbeteiligung. Und die ist nicht richtig definiert. Ist es nicht so? So habe ich es verstanden.
Also nach meiner Kenntnis hat der Senat eine Anfrage der CDU beantwortet. Und es ist keine Senatsentscheidung, sondern es ist eine Antwort auf eine.
Das heißt, das muss man gar nicht die Anwohner befragen?
Doch, ich denke, es ist sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, wie man eine Bürgerbeteiligung schafft. Und jetzt muss man aber aufpassen.
Die Frage ist, ob Anwohner oder wer die Bürger sind.
Ja, genau. Jetzt muss man aufpassen und begrifflich genau sein. Ja. Wenn ich eine Bürgerbeteiligung habe, oder eine Anwohnerbefragung, dann sind das schon zwei unterschiedliche Dinge.
Und Beteiligung heißt nicht, dass Sie entscheiden. Ne? Das kann auch, dann kann das so ein Vorwand sein. Genau. Wir fragen Sie mal, aber deswegen machen wir trotzdem, was wir wollen.
Und nein, das würde ich jetzt nicht sagen, dass wir machen, was wir wollen, sondern es gibt bei uns die parlamentarische Demokratie. Der Beirat als Gremium hat eine Entscheidung getroffen. Er hat diese Entscheidung auch kommuniziert. Die in Absprache mit der Georg-Elser-Initiative wurden an alle Haushalte vor der ersten Beiratssitzung entsprechende Informationsbroschüren verteilt. Wir haben zwei Beiratssitzungen gehabt. Also das Verfahren war relativ in Ordnung.
Aber warum macht man es denn dann nicht?
Ja, das ist jetzt die...
Ach, dann hat der Senat sich sozusagen aus der Affäre gezogen, indem der Senat nicht gesagt hat, ihr macht da eine, sondern wir würden eine machen. Und jetzt haben alle Schiss und deswegen machen sie jetzt eine. Aber der Senat hat die Verantwortung nicht an sich gezogen, weil die Beiräte ja bestimmen.
Genau, wir sind jetzt konfrontiert mit einer Situation, die Gegner der Umbenennung haben eine Petition jetzt aufgesetzt, haben bestimmte Forderungen formuliert. Also die Bürgerinnen der Langemarkstraße zu befragen. Wenn ich jetzt als Ortsamt tätig werde, dann sage ich, okay, dann befragen wir die Bürgerinnen. Da haben wir 1.100 Meldungen vom Einwohnermeldeamt. Mhm. Wir wollen ja aber keine Säuglinge und Kleinkinder befragen. Mhm. Also könnte ich beim Einwohnermeldeamt jetzt nur die ab 16, das könnte ich machen. Dann habe ich aber nicht sichergestellt, dass nicht vielleicht Leute ohne Aufenthaltsstatus, die da aber gemeldet sind, Leute mit EU-Ausländern.
Das ist aber kompliziert.
Ja, aber letztendlich sind das dann die Dinge, wo es dann hakt.
Aber muss man denn wirklich Leute ohne Aufenthaltsstatus fragen, wie die Straße heißt, in der sie wohnen?
Genau, aber ich habe sie ja in der Liste des Einwohnermeldeamtes. Wie kriege ich sie da raus?
Eher ist die Frage mit den Gewerbetreibenden, die da nicht leben, aber trotzdem Interesse haben dürfen und auch befragt werden müssten.
Genau, die kriege ich nämlich auch nicht analysiert. Außerdem die Grundstückseigentümer. Wollen wir, dass dann irgendein Investorenprojekt sozusagen aus Köln oder eine Eigentümergemeinschaft mit Menschen aus Stuttgart, Würzburg und Pfaffenhofen darüber entscheidet?
Mitentscheidet.
Und wenn eine Eigentümergemeinschaft aus 16 Leuten besteht, kriegen die dann 16 Stimmen?
Ja, wäre ein bisschen mehrgewichtig. Ne?
Und das sind sozusagen, wenn ich jetzt Anlieger habe, dann befrage ich BECS natürlich, ne? Ja. Entscheidet dann der Vorstand oder entscheiden dann die Mitarbeiterinnen, die ja vielleicht auch ein Interesse daran haben, gefragt zu werden.
Ja, stimmt, das ist kompliziert. Und nu, was machen Sie jetzt damit? Dann hat der Senat Ihnen ein Ei ins Nest gelegt, würde ich mal sagen. Und da sitzen Sie jetzt vor und dürfen mit dem Beirat zusammen brüten, wie Sie das machen.
Genau, wir sind gerade dabei zu gucken, dass wir nicht bei extra drei landen mit der Umbenennung der Langemarkstraße.
Das Problem ist allerdings, dass man das jetzt nicht mehr einfangen kann. Sie müssen die Bürger jetzt eigentlich beteiligen, weil wenn man jetzt sagt, das war ja nur eine Antwort auf eine CDU-Anfrage, das können Sie, glaube ich, den Anwohnern nicht mehr antun.
Nein, wir müssen auf jeden Fall ein Verfahren finden und wir müssen, und das, glaube ich, ist jetzt eine Aufgabe auch für die nächsten Monate. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine schnelle Entscheidung ist. Wir müssen ein Verfahren finden und das transparent machen, wie gibt es eine Entscheidung zu dieser Umbenennung? Wie sortieren wir die Menschen? Wie befragen wir die Menschen? Beteiligen die Menschen? Ist es zum Beispiel so, ich habe natürlich auch Anrufe schon gehabt, die im Ortsamt angerufen haben, Herr Martin, ich möchte aber mitstimmen bei der Langemarkstraße, aber ich wohne da gar nicht.
Ich
habe da früher gewohnt, aber jetzt, wie geht das denn?
Ja, verstehe. Ne?
Ich hab Menschen in der Neustadt, die sich in Arbeitskreisen zur nationalsozialistischen Vergangenheit damit beschäftigen. Die wollen natürlich mitstimmen.
Aber das Gute ist ja, es ist ja nicht sonderlich eilig, ne? Also ob die Langemarkstraße in diesem Jahr umbenannt wird oder im nächsten, jetzt mal ernsthaft. So.
Also ich habe da auch keine Eile. Ich denke, auch der Beirat wird da keine Eile haben. Wichtig ist eben, dass irgendwann eine Entscheidung getroffen wird.
Auf jeden Fall. Und das Gute ist, Sie nehmen allen anderen Arbeit ab, ne? Weil bei den nächsten Straßenumbenennungsbegehren wird man wahrscheinlich nach diesem Verfahren vorgehen können.
Das ist das, was ich denke, was auch so wichtig ist, mitzudenken. Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass das eine Arbeitserleichterung für die anderen Beiräte in Bremen ist.
Sondern die sich alle bedanken dürfen dann, wenn sie fertig sind.
Genau, das Thema ist aber ein bundesweites Thema. Und alle
gibt's da kein Verfahren bundesweit?
Ich gehe davon aus, dass alle Städte auf Bremen gucken, wenn das beispielhaft sozusagen hier umbenannt wird. Gegebenenfalls sogar international, weil die Gemeinde
in Dann kommen Sie doch noch in extra drei.
In Belgien. Ja. Ja, sich auch dazu geäußert hat. Also wie organisiert man jetzt einen Prozess, der hinterher abläuft, wo man sagt, ja, das ist gut gelaufen. Die Gesellschaft, die Stadtgesellschaft hat gemeinschaftlich eine Entscheidung getroffen. Und für mich stellt sich da dann auch die Frage der Transformationsfähigkeit und Bereitschaft einer Gesellschaft, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen.
Aber dass es das noch bundesweit noch nicht gibt, wundert mich ein bisschen. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Straße oder ein Platz oder sonst was umbenannt wird. Und oft ist das ja strittig zwischen Anwohnern, die sagen, lass mich in Ruhe, ist mir egal, ich habe jetzt hier 50 Jahre mit der Langemarkstraße gelebt, dass es nicht eine Kommune gibt in Deutschland, die schon irgendeine Lösung gefunden hat.
Also ich habe jetzt noch nicht angefangen, das zu recherchieren.
Ah ja, das wäre vielleicht.
Weil ich jetzt erstmal mit...
Oder wir machen das.
Ja, ich meine, Weser-Kurier kann hier
mal... Wir können mal vorpreschen, ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Thema.
Also für mich, wie gesagt, es kam jetzt vor den Sommerferien relativ überraschend und deswegen bewegen wir das noch. Ich habe heute Nachmittag dann Koordinierungsausschusssitzung, da wird es das erste Mal Thema sein. Morgen ist der Petitionsausschuss, da wird in der Bürgerschaft da das Thema behandelt und dann werden wir sehen, wie wir da weitergehen.
Ja. Dann haben Sie gesagt, dass Sie mehr Jugendbeteiligung sich wünschen, als Sie Ihr Amt angetreten haben. Sind Sie denn da vorangekommen in den 2 Jahren?
Da bin ich leider noch nicht weiter rangekommen, weil wir eben im Amt so dünn besetzt waren. Zumindest was die Neustadt betrifft, was Woltmershausen betrifft, sind wir schon soweit. Da gibt es jetzt erste Schritte, den Jugendbeirat zu gründen. Da sind wir mit der Senatskanzlei im Kontakt und die Mitarbeiterin hat jetzt gerade Informationsveranstaltungen, bereitet die Dinge vor. Also für Woltmershausen ist der Prozess in Gang gesetzt. Für die Neustadt, denke ich, wird das im Herbst
angegangen. Ah ja. Mir ist noch eine Sache in der Neustadt eingefallen, die Sie auch beschäftigt, das ist der Lucy-Flechtmann-Platz, auch wenn da jetzt so ein behelfsmäßiger Unterstand, aber jedenfalls haben Sie auch mit Drogenszene und so weiter, haben Sie in der Neustadt eben auch Probleme, auch wenn das ein bisschen befriedet ist. In Woltmershausen gibt es überhaupt ähnliche Themen? Ich kenne nur die Probleme sozusagen, natürlich auch die Schönheit der Neustadt, total beliebt, ne? Da zu wohnen, junge Familien, Studenten und so weiter, gar keine Frage. Einer der attraktivsten Stadtteile Bremens, früher sollte man ja nicht auf dieser Weserseite wohnen, aber die Zeiten sind, glaube ich, lange vorbei.
Ja, ja.
Aber Woltmershausen, da wüsste ich jetzt nicht, wenn jemand fragen würde, was ist in Woltmershausen los, was solche ähnlichen Konfliktpunkte betrifft. Ist das der Unterschied, das haben Sie, glaube ich, einmal gesagt, dass es um eine Enteignung bei Kleingärten ging, da war auch so, ging es auch, glaube ich, um Deichschutz und dass die Woltmershausen das getragen haben irgendwie. Ist das so, dass es da nicht solche Streitpunkte gibt oder ist das Zufall oder was ist...
Also Woltmershausen ist was solche Konfliktpotenziale angeht, deutlich entspannter. Das größte Thema, was Woltmershausen beschäftigt, ist ÖPNV. Da ist es einfach so, dass der Stadtteil total schlecht zu erreichen ist, sobald das eine kleine Loch, durch das man nach Woltmershausen kommt, der Woltmershauser Tunnel, in irgendeine Richtung verstopft ist, bricht das Chaos aus. Das ist eine große Problematik. Ansonsten, glaube ich, hat der Stadtteil jetzt in den letzten Jahren viele positive Entwicklungen gehabt. Ne? Also mit dem Tabakquartier, mit den Investitionen, die da getätigt wurden, das ist ein super Beispiel. Auch leider jetzt Evo Real hat sich zurückgezogen von der Investition bei der Sportwelt da. Das ist sehr schade.
Mein Buchhaus, ne?
Das ja, entstehen genau. Sollte, ja. Aber sonst sind da viele, viele Dinge ganz gut.
Das Tabakquartier ist, glaube ich, wenn sowas passiert, dann gibt das so im Stadtteil auch immer Hoffnung, ne?
Ja.
Dass da was ganz Neues und was auch alle toll finden und was ja auch wirklich toll geworden ist, ne? Wo sich auch unheimlich viel andockt dann. Ne? Eine Sache wird gemacht und dann wie so eine Blumenwiese, plötzlich kommen dann noch mehr Knospen hoch, so ungefähr kann man das ja ein bisschen beschreiben. Ne?
Ja.
Ja, das stimmt. Woltmershausen, der Tunnel, ach so, und dann haben Sie in der Neustadt natürlich auch noch das schöne Thema Parkplätze. Ne?
Ja, da...
Also Sie haben da schon...
Also ich würd jetzt eher über den Hohen Torspark und den Lucy-Flechtmann-Platz und die Drogenproblematik reden, weil das ist ein Thema, wo ich was zu sagen kann, wo ich Entwicklung...
Aber mangelnde Parkplätze haben Sie genau wie andere, wie Findorf und Schwachhausen, haben Sie dieses Problem auch am Hals.
Habe ich auch am Hals und ich sehe aber da im Moment keine Lösung.
Das habe ich jetzt gar nicht von Ihnen erwartet. Außerdem, der Beirat muss ja die Lösung herbeischaffen.
Aber ich muss auch Lösungen, also man muss ja Lösungen denken können und das ist im Moment sehr schwierig. Ja. Das ist auch das, was ich jetzt, wenn ich von Lucy-Flechtmann-Platz und Hohen Torspark, da versuchen wir Lösungen zu denken, die nicht optimal sind, aber die zumindest Prozesse in Gang setzen, wo man sieht, okay, da bewegt sich was. Bei dem mobilen Individualverkehr, den Parkplätzen, der Verkehrsbelastung in der Neustadt, den Fahrradwegen ist es sehr viel schwieriger.
Das mit dem Lucy-Flechtmann-Platz ist übrigens so ähnlich wie mit dem Glascontainer. Die Menschen sind suchtkrank und die müssen irgendwo sein quasi. Man kann nicht sagen, bleib zu Hause, wenn sie überhaupt ein Zuhause haben. Aber für die Anwohner ist es trotzdem eine Zumutung. Und das ist halt immer das Problem, ne? Zwischen, dass man sagen muss, wir können die nicht, was sollen wir mit denen machen, den Armen, das sind ja echt arme Tröpfe, arme Menschen. Aber wenn ich Anwohner wäre am Lucy-Flechtmann-Platz im schlimmsten Zustand, wäre mir das vollkommen wurscht. Ich würde nur sagen, trotzdem möchte ich nicht mit meinen Kindern da vorbeigehen oder abends da vorbeigehen oder sonst irgendwas. Ne? Das sind die Konflikte, die man halt immer hat. Ne?
Ja.
Wie ist das denn jetzt mit diesem Behelfsunterstand da? Das sieht ja auch, ich weiß, das ist natürlich ein Anfang. Trotzdem denkt man immer, geht das nicht besser, als da so einen halben Container oder einen Container hinstellen oder so, ne?
Es geht leider im Moment nicht besser, weil Bremen keine finanziellen Möglichkeiten hat und keine Örtlichkeiten hat, in denen das anders zu regeln wäre.
Liegt am Geld?
Es liegt teilweise am Geld. Es liegt teilweise aber auch, also jetzt ist ein neuer Haushalt aufgestellt. Das heißt, die Gesundheitsbehörde kann jetzt wieder über einen Haushalt verfügen.
Vielleicht,
ne?
Ja, wissen wir, steht dass auch noch das unter Vorbehalt, ja.
Genau, aber das ist eben auch eine Problematik, zum Beispiel Immobilien zu finden, in denen eine stationäre Drogeneinrichtung überhaupt möglich ist. Da habe ich genau die gleichen Probleme, die ich jetzt am Hohen Torspark habe, dann irgendwo in einer Wohnstraße, in einer Verkehrszone. Da muss man ja auch erstmal jemanden finden, also einen Vermieter finden, der einem die Immobilie zur Verfügung stellt. Dann muss man mit der Nachbarschaft, mit der Anwohnerschaft drumherum sprechen, dass da jetzt eine Einrichtung geschaffen wird. Das sind ja ähnliche Probleme. Das heißt, die Menschen werden weiter in unserer Stadt sein. Sie werden dahin gehen, sie werden weggehen. Jetzt sind sie eben auch den ganzen Tag da. Aber ich bin der Meinung, wir haben auf dem Hohen Torspark jetzt eine Frequenz von ungefähr 100 Menschen, die da am Tag vorbeikommen. Das ist ähnlich wie auf dem Lucy-Flechtmann-Platz. Die Struktur innerhalb der Gruppe hat sich ein bisschen verändert. Das heißt, wir haben nicht mehr ganz so viele Aggressivität drin. Und wir schaffen es auch mit Zusammenarbeit mit den Sozialarbeitern, der Polizei, die Menschen auch nur am Rand des Parkes zu haben. Natürlich gibt es immer Leute, die durchlaufen, die sich nicht an die Regeln halten, aber wir versuchen auch, die Regeln zu kommunizieren. Es gilt der Container, der Straßenraum und wir haben da extra Bänke hingestellt, wo die Menschen sich aufhalten sollen. Das wird im Großen eingehalten.
Soweit suchtkranke Regeln einhalten können.
Genau.
Ja, das Problem ist, also wenn das an Räumlichkeiten scheitert, das leuchtet ein, dass es an Geld scheitert, finde ich schwierig. Weil natürlich steht in Bremen viel unter Vorbehalt, aber manche Sachen, das geht halt einfach nicht. Ne? Also diese Menschen mit Sozialarbeitern, gerade mit Streetworkern, wo man ja doch einiges im Positiven bewirken kann, weil denen ist ja ganz oft ihre Lage total klar. Ne? Also dass die Anwohner genervt sind und so weiter. Und dass sie nicht schon wieder vertrieben werden wollen und dann den nächsten Platz und da wieder vertrieben werden und durch die ganze Stadt gejagt werden wollen.
Das ist eben das Problem. Diese Menschen sind eigentlich permanent auf der Flucht. Und jetzt am Hohen Torspark ist die Situation, dass die Sozialarbeiter da einen Raum geschaffen haben mit dem Beirat zusammen, mit diesem Container, wo sie mal zur Ruhe kommen können. Und das wird in der Szene auch sehr positiv wahrgenommen, dass sie da sozusagen nicht permanent verdrängt werden. Auf dem Lucy-Flechtmann-Platz war es ja so, die waren zwar da, aber sie haben permanent gemerkt, dass sie da nicht gewünscht sind.
Ja, aber das wiederum versteht man, wenn man da nebendran wohnt. Ne? Das, das ist es ja immer, dieses der es aushalten muss, dass man dem mit guten Worten dann eben nicht kommen kann. Ne? Das ist das große Problem. Ja, Woltmershausen ist ja schon gut. In Woltmershausen, das Problem ist der Tunnel. Das ist aber auch, da ist auch so schnell keine Lösung zu schaffen. Ne? Den Stadtteil verlegen ist schwierig. Eine Hochbrücke, Hochstraße bauen wird auch nichts.
Nee, es geht, wenn dann, um eine Untertunnelung. Und die ist ja auch geplant. Mhm. Oder da gibt es Machbarkeitsstudien zu.
Da werden Sie das im Amt noch erleben.
Also den Abschluss der Planung hoffe ich. Und vielleicht auch erste Baumaßnahmen. Es sind natürlich, das Verkehrsthemen sind immer sehr langfristige Themen.
Auf jeden Fall.
Und
es gibt ja auch noch keine Fahrradbrücke, wie wir in Weserkurve vor. Und steht weiterhin in den Sternen, wann die Fahrradbrücken kommen. Ne?
Genau, das steht weiterhin in den Sternen. Auch das haben Sie im Weserkurier berichtet. Das war so ein Moment in meiner politischen Naivität zu Beginn des Amtes. Wow, Uwe, du fängst an und dann werden gleich solche Mammutprojekte umgesetzt. Das ist ja super. Das fühlt sich ganz toll an. Und jetzt diskutiert man darum, wie kriegt man es hin, die Bürgermeistersmitbrücke so zu konstruieren, dass sie dann die nächsten 20 Jahre auch noch hält. Mhm. Und wie organisiert man den Verkehr, den zunehmenden Verkehr da? Mhm. Wir werden, was die Verkehrsplanung angeht, wenn die Stadtstrecke gebaut wird, auch noch gucken müssen, wie kriegt man den Fahrradverkehr organisiert, weil es sind ja viele, viele Fahrradfahrer, die rechts und links am Werdersee entlang fahren. Wenn das dann nicht mehr möglich ist, weil die Stadtstrecke gebaut wird, muss man Umleitverkehre bauen und organisieren. Also da sind viele, viele Baustellen, die noch auf uns zukommen, auf mich zukommen dann.
Aber das sorgt ja nicht für Verdruss bei Ihnen, oder?
Nee, ich freue mich über Arbeit.
Ja. Über Herausforderungen, wie es ja schon heißt. Ne?
Ja,
also keine Probleme, sondern Herausforderungen.
Ja, ja.
Gibt es sonst noch irgendein Thema, was ich vergessen habe? Achso, Sie haben gesagt, die Haltung für die Interessen des Stadtteils einzustehen, ist das Herz der Kommunalpolitik in einem Interview, das ich gelesen habe. Welches sind denn die Interessen des Stadtteils? Welches sind die Interessen des Stadtteils Neustadt und welches sind die Interessen des Stadtteils Woltmershausen? Oder kann man das gar nicht auf den Punkt bringen? Ist das einfach ein zu weites Feld?
Das ist, glaube ich, ein sehr weites Feld. Das gemeinschaftliche Miteinander im Blick zu haben. Ne? Also nicht Konflikte anzuheizen, sondern Lösungen anzubieten, zu vermitteln, das Miteinander zu gestalten. Das sind, glaube ich, die wichtigen Stichworte, die man da nennen muss.
Gibt es denn nicht noch so eine Identität? Also wenn einer sagt, ich bin Neustädter und wir Neustädter, sagt man das eigentlich, ich bin Neustädter? Wir Neustädter stehen zusammen.
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja kein Neustädter.
Nee, Sie sind ein Peterswerderaner, ne?
Ich bin ein Zugezogener.
Auch zugezogen, wir können gar nicht mitreden.
Genau, erst meine Kinder werden irgendwann mitreden dürfen. Aber ich habe natürlich viele Jahre in der Neustadt in verschiedenen Einrichtungen auch gearbeitet, hatte viele Jahre mein Atelier da. Also kenne die Neustadt, aber diesen Identifikationsmoment, der ist sicherlich da bei den Menschen, die da über Generationen in Familien auch wohnen. Das gibt es sicher. Und das merkt man auch in der Beiratsarbeit. Da sind Menschen, die da sehr verwurzelt sind. Auch was die Parteistrukturen angeht, gibt es natürlich da Historien, an denen man hängt. In Woltmershausen ist das auch deutlich zu spüren. Da gibt es Menschen, die sich sehr mit diesem Stadtteil identifizieren. Auch wenn viele, viele Menschen inzwischen zugezogen sind, die Gesellschaft sehr viel bunter geworden ist, gibt es so ein Grundgefühl noch. Mm. Und wie weit sich dann Menschen, die dann zugezogen sind, da andocken, auch das wird es sicherlich geben.
Mm. Aber wir in der Neustadt, das ist sowas, dass zum Beispiel dieses pulsierende Leben in der Neustadt erhalten bleibt. Ne? Also da, wo eben noch eine Geschäftsstraße ist und so ein Kleinzentrum, was mit dem Innenstadtzentrum erstmal gar nichts zu tun hat. Sowas zum Beispiel, ne? Diese ganzen Initiativen, lass die Kohle im Dorf. In unserer kleinen Neustadt, sowas zum Beispiel.
Ja, das gibt es und das ist ja auch das, was dieses Neustadtgefühl ausmacht und diese Qualität des Stadtteils ausmacht. Dass alle, die da sind, diese Qualität sehen und auch an dieser Qualität mitgestalten.
Mhm. Weil das ist ja das Wichtige, ne? Wenn man das nicht macht und sagt, ganz bewusst kaufe ich, weiß ich nicht, meine Schuhe in dem Schuhladen in der Neustadt oder mein Buch in der Buchhandlung in der Neustadt, dann kann man das eben nicht aufrechterhalten. Und da weiß ich gar nicht, ob es solche Identitäten noch gibt.
Das gibt es.
Ah ja, und Woltmershausen, was ja auch mal ein Dorf war, ja. Natürlich wahrscheinlich auch. Ne? Alt-Woltmershausen sozusagen.
Genau, das gibt es in beiden Stadtteilen. Und das so kleine Beispiele, diese Wochenmarktsituation vom Delmemarkt. Was für eine Diskussion, dass der im Moment nicht zur Verfügung steht, weil dieser Bunkerfund da war und der jetzt umziehen musste. Der ist jetzt auf dem neuen Markt. Verändert sich plötzlich so ein Baustein in dem sozialen Miteinander. Früher hat man oder man hat sich immer am Gemüsemarkt getroffen.
Ja, genau.
Jetzt ist der nicht mehr da, zumindest für ein halbes Jahr. Da wird das dann deutlich, wie groß diese Identifikation und wie groß dieser Moment von Lebensqualität dann auch ist und von den Bürgerinnen und Bürgern auch wahrgenommen wird.
Ja, das stimmt. Ne? Ja, dann weiß ich nicht, gibt es noch irgendein Thema in Woltmershausen in Neustadt, was wir unbedingt erwähnen müssen?
Da gucke ich mal auf meine...
Ja, gucken Sie mal.
Mein Spickzettel hier. Aber im Grunde, wir haben alles so ein bisschen angesprochen. Die Frage Müll, Sauberkeit, Sicherheit ist natürlich an allen
Themen. Das ist ein Großstadtproblem, ne? Darf man auch nicht Bremen alleine zuschieben. Ne? Das ist tatsächlich ein Problem, womit viele Großstädte einfach zu kämpfen haben. Aber trotzdem muss man sich mit beschäftigen.
Ja, und da eben auch zu sehen, dass der Druck, der Stress, der sozusagen von solchen Themen ausgeht, auch allgemein ist. Also dass man immer nach meinen, also ich kriege jeden Tag Müllmeldungen, illegale Ablagerungen, Ärger über ein umgetretenes, umgefahrenes Verkehrsschild. Sowas kommt immer wieder rein ins Ortsamt, da versuchen wir natürlich darauf zu reagieren und auch eine Verhältnismäßigkeit immer herzustellen. Das ist, glaube ich, immer so ein Moment, dass den Bürgerinnen, die das jetzt direkt vor ihrer Tür haben, auch die Chance zu geben, das nochmal einzuordnen und ein Verhältnis zu anderen Stadtteilen oder zu den Nachbarinnen und Nachbarinnen, dass man das so ein bisschen einschätzen kann. Das ist eben auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit, darauf zu achten.
Aber das ist ja das Prinzip. Also eigentlich ist es ja gut, wenn Leute auf ihren Stadtteil Acht geben und das melden und nicht sagen, pff, ist mir doch egal, ob da irgendein Schild umgeknickt ist. In der Prioritätenliste muss man halt wissen, wie wichtig ist das jetzt, ne? Oder welche Probleme gibt es noch. Oder wenn so Kleidercontainer zugemüllt werden. Ich meine, das Problem sind ja die Leute, die das machen und nicht, also die Leute, die einfach, wie kommt man auf die Idee, einfach seinen Sack dahin zu schmeißen und zu sagen, ist mir doch egal, das ist ja das Problem, ne?
Ja,
genau. Und das sind Leute, die mit dem Auto angefangen kommen, die da eben nicht gegenüber wohnen, weil wer guckt schon gerne auf so eine vollkommen verwüstete Fläche. Die müsste man halt die Hammelbeine langziehen und das ist so schwer, ne?
Die kriegt man nicht, aber jetzt kommt mein Werbeblock für den Mängelmelder der Stadtreinigung.
Ah, ja.
Es gibt eine kleine App, die man super auf seinem Handy installieren kann. Da steht man dann vor so einem Müllhaufen, macht ein Foto, klickt zwei, dreimal, gibt eine kleine Info dazu, schickt das los und dann kriegt man in der Regel ein bis zwei Tage später die Info.
So gut geht das?
Die Info, das ist entfernt, so gut geht das und ich selber nutze das auch und das unterstützt unheimlich, weil es so Verwaltungsvorgänge einfach wegnimmt. Ne? Wenn jemand bei mir im Ortsamt anruft und sagt, wir haben das und das Problem, dann kriege ich meistens keine genaue Standortinfo. Ne? Dann habe ich kein Bild davon, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ich rufe dann bei der Stadtreinigung zum Beispiel an, muss das dann auch kommunizieren. Da wird es dann eingetippt, dann wird es in die Dienstplanung eingegeben. Das sind viele, viele Schritte, wo Fehlinformationen aufkommen. Dann fährt der Mitarbeiter los und findet den Fleck nicht.
Ja, ja. Noch besser wäre es trotzdem, man würde die erwischen, die das machen und denen die Hammelbeine langziehen. Ne? Ist ja jeder, der einen Pizzakarton in die Gegend schmeißt, wo man sich echt fragt. Ja. Gut, dann kommen wir vielleicht noch zu Ihnen. Sie haben auch mal in einem Interview ein bisschen was Privates erzählt, nicht viel. Sie sind verheiratet, haben zwei Söhne. Sie haben einen Hund. Haben Sie noch den Hund?
Ja, wunderbar. Das ist noch ein junger Hund, zwei Jahre, ein junges Mädchen, was mir viel Lächeln entgegenbringt. Also der Hund lächelt wirklich.
Ja.
Und ich kriege viel Lächeln, weil er so freundlich guckt und alle Menschen, die mir entgegenkommen, mich auch noch anlächeln.
Was ist das denn für ein Hund?
Ein Golden Retriever.
Ah ja, das sind natürlich die familienfreundlichsten Hunde, die es ungefähr gibt, ne?
Ja, ja.
Sie haben einen Kleingarten auf der Werderinsel, da wo alle eigentlich gerne einen Kleingarten hätten, ne? Sind Sie da noch oft? Schaffen Sie das? Am Wochenende ein bisschen umgraben und
so. Ja, das schaffe ich. Also im letzten Jahr habe ich es nicht so richtig viel geschafft. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt wieder mehr.
Sie spielen Fußball im Sportgarten?
Genau.
Mit so
Mit so einer Altherrentruppe.
Altherren hätte ich jetzt nicht gesagt, obwohl Altherren ist beim Fußball ja ab 30 oder so. Ne?
Ja gut, also dann bei mir die älteren Herren. Ja. Also es ist, ich habe zwei Mannschaften, wo ich mitspiele und je nach Terminlage versuche ich einmal die Woche Fußball zu gehen. Deswegen habe ich dienstags und freitags meine Truppe und das ist auch sehr nett und ich schaffe es in der Regel auch. Als Ausgleich ist das wirklich sehr hilfreich.
Sie gehen gerne ins Theater und ins Tanztheater? Und Sie würden gerne mehr in Ausstellungen gehen. Das machen Sie, wenn Sie Urlaub haben, auf Städtetrip. Was war denn Ihr letzter Städtetrip?
Der letzte Städtetrip, jetzt muss ich...
Ist egal, nicht so wichtig.
Ein bisschen sammeln.
Ja. Waren Sie denn dieses Jahr überhaupt schon im Urlaub?
Ja, ich war im Urlaub. Ich war in der Bretagne, in Saint-Malo. Ja. In der Nähe von Saint-Malo, an einem Campingplatz.
Gibt es da auch viel Kunst zu
gucken? Da gab es leider nicht so viel Kunst zu gucken. Mhm. Wir haben dann auch auf die regionalen Museen zur Fischfanggeschichte und bäuerlichen Kultur verzichtet. Sind in Rennes gewesen und da bin ich dann auch in ein kleines kommunales Kunstmuseum gegangen. Das war sehr unterhaltsam. Wir hatten 2, 3, 4 interessante Objekte aus dem Bereich moderne Kunst. Mhm. Und ich habe ein wunderbares Konzert auf einer Scheune irgendwo in der Bretagne gehabt mit Jazzmusikern, die da in der Region wohnten. Und ich war überrascht, mit was für einer Qualität die da gespielt haben. Und die anschließende Jam-Session war sehr unterhaltsam.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Das war wirklich super.
Ja, das sind so die Sachen, die Sie zum Ausgleich machen, die zu Ihrer Arbeit, die doch sehr, sehr fordernd ist, kann man so sagen, oder?
Ja.
Gibt es eigentlich auch Anrufe nachts?
Nein.
Okay, dass jemand sagt, hier ist gerade das und das. Ich meine, das ist ja so, Sie sagen, Sie sind kein Stadtteilbürgermeister, sind Sie nicht, aber die Bürger wissen das nicht unbedingt. Ne? Das ist eben deswegen gut, dass wir es hier nochmal betont haben.
Also es gibt natürlich Mails, die auch abends Sonntagabend um 22 Uhr noch geschrieben werden. Ich versuche, meine Arbeitszeiten doch angemessen zu gestalten. Und es wird alles bearbeitet, aber...
nicht abends um 22 Uhr.
Nicht abends, sonntagsabends um 22 Uhr.
Gut, Herr Martin, das waren meine Fragen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, wunderbar. Recht schönen Dank. Es hat Spaß gemacht.
Mir auch.
hoffe, ich habe nicht zu viel Unsinn erzählt.
Überhaupt nicht. Wie kommen Sie darauf? Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.